Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Krypto Analysen. In der heutigen ziemlich vollen Folge schauen wir uns unterschiedlichste News an, zum Teil über Bitcoin und Gold, zum Teil über Binance, Cardano, IOTA und auch VeChain. Gibt also einiges zu besprechen. Und bevor ich aber loslege, noch kurz in eigener Sache. Heute Abend 18 Uhr ist das Online-Seminar mit SwissQuote. Dafür, falls ihr da zuschauen möchtet, ist zwar erst auf Englisch, nächste Woche dann auf Deutsch, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden, dann schicke ich euch noch den Link und ansonsten, wie gesagt, nächste Woche dann auf Deutsch. Und am Mittwoch, morgen 19 Uhr, ist natürlich wieder Live-Analyse, Leute, nicht vergessen. Und wir sehen hier bereits, das Voting ist gestartet und am Laufen. Ich habe es jetzt verlängert bis heute Mittag 12 Uhr. Und hier ist fast schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kyber und Tezos. Falls ihr also noch voten möchtet und vielleicht eure Krypto in der Analyse sehen möchtet, gerne hier im Voting beisteuern. Und jetzt springen wir in die erste News Story und zwar geht es um ein Statement vom Ökonomen Steve Hanke oder Professor Steve Hanke. Er behauptet nämlich, dass Bitcoin keine Währung sei, sondern ein spekulativer Vermögenswert. Er sagt, damit Bitcoin oder eine Kryptowährung effektiv eine Währung wird, muss sie an Gold angelehnt sein. Und das ist natürlich spannend, weil Bitcoin eigentlich genau die Eigenschaften hat, die Gold auch hat. Also sei es die Seltenheit, dass die Arbeit, die gebraucht wird, um Bitcoin zu gewinnen, in Anführungsstrichen. Und aber auch einige Vorteile hat. Also man muss es nicht physisch lagern, der Transport ist relativ günstig. Und das macht es natürlich so ein bisschen als Kopf-an-Kopf-Gedanken zum Gold. Dazu kommt natürlich, beziehungsweise er geht dann noch weiter, er sagt auch, dass die traditionellen Währungen eigentlich auch keine Währungen mehr sind, weil sie eben nicht an Gold angelehnt sind. Das heißt, auch der US-Dollar oder der Schweizer Franken, der Euro sei auch keine richtige Währung, weil sie eben nicht an Gold gekoppelt ist. Und interessanterweise haben wir haben mehrere Gold-Stablecoins, das heißt, es gibt einige, die gekoppelt sind an Gold, unter anderem eben XAUT von, ich glaube, oder Pax Gold heißt es auch, gibt es auch, ist natürlich an Gold gekoppelt, aber über diese Währungen verliert Steve Hanke natürlich kein Wort, denn Bitcoin ist natürlich der Platzhirsch und um entsprechend Tweets und Aufmerksamkeit zu bekommen, ist es ein bisschen modisch geworden, einfach mal Bitcoin zu haten und entsprechend Bitcoin so zu positionieren, dass eben nicht kein Wert hat. Aber ich glaube, es hat sich wirklich gezeigt in den letzten paar Monaten und Jahren, dass Bitcoin als Platzhirsch sich effektiv etablieren konnte. Und als nächste News Story schauen wir auch gleich im Vergleich zu Gold, Platin und Silber den Bitcoin-Preis an, denn in der ersten Hälfte von 2020 konnte Bitcoin 27% zulegen, Zuwachs performen, im Vergleich zu den anderen, nicht Vermögenswerten, aber eher den Metallen, also Gold, Silber und Platin. Da haben die nämlich nicht so gut performt, beziehungsweise nur sehr schwach performt. Und wenn wir hier so ein bisschen die Zahlen anschauen, vor allem das Q1 ist natürlich für Bitcoin katastrophal gewesen, muss aber sagen, Silber und Platin auch, nur Gold konnte da punkten, hauptsächlich weil es eben gedacht ist als Krisenwährung oder Krisenalternative, dass die Leute aus den Aktien eben in Gold investieren. Da hat natürlich Bitcoin auch geschmerzt. Aber im Q2 dann konnte Bitcoin entsprechend performen. Das hat natürlich mit diesem März-Crash zu tun. Also für die Podcast-Hörer schauen wir gerade die Grafik um März herum an. Und da sehen wir entsprechend diese Korrektur, die natürlich bei fast allen Werten abgegangen ist. Unter anderem natürlich bei Gold am wenigsten spürbar war. Aber wenn wir dann eben das Q2 anschauen, dann sehen wir, dass Bitcoin entsprechend auch die beste Performance trotz dieser Krise angelegt hat. Und auch, wie gesagt, in diesem Jahr 27%, nicht so schlecht. Also dann stellt sich natürlich wieder die Frage, ob dieser Professor oder Ökonom eben auch wirklich eine Ahnung hat von dem, was er spricht, oder einfach Bitcoin nicht versteht, so wie es funktioniert. Als nächstes sprechen wir über Binance, denn Binance, vor allem in Brasilien, wurde von der CVM, das ist so etwas wie die Börsenkommission in Brasilien, gestoppt, hauptsächlich wegen dem Derivatives Trading, das heißt, das Trading von derivativen Produkten, also Hebelprodukte etc., wurde gestoppt, wahrscheinlich, weil die Leute sich beklagt haben, dass sie Geld verlieren. Das ist so ein bisschen meine Vermutung, weil eben dieser Futures-Markt auch auf Binance ein bisschen riskant ist und Leute, die keine Ahnung haben, wie Hebelprodukte funktionieren, so relativ schnell viel Geld verlieren können, kann es sehr gut sein, dass sich die Leute dann effektiv bei dieser CVM beklagt haben und dann dementsprechend auch die, ich sag mal, Probleme genannt haben, die Binance hat. Es steht zwar nicht, ob Binance die Börse selber gestoppt wird, sondern wirklich nur das Derivatives Trading, also der Futures-Markt. Von daher glaube ich, werden sie da Anpassungen machen, 2-3 Warnungen einbauen und dann sollte es grundsätzlich wieder weitergehen. Wir springen dann zu Cardano, denn Cardano hat Stand heute etwa 200% seit Anfang Jahr zugelegt und die große Frage ist, wieso, beziehungsweise die große Antwort ist da natürlich das Shelly-Upgrade. Ich hatte ja einen Livestream darüber gemacht, wir hatten über Shelly gesprochen. Shelly soll die Dezentralisierung und die Skalierungsmöglichkeiten bringen und ist natürlich jetzt auch alles bisschen im Preis eingerechnet. Das heißt, man spricht ja in der Aktienwelt immer von Buy the Rumor, Sell the News, also kauf das Gerücht und verkauf die Nachricht. Und das ist jetzt im Moment so ein bisschen der Fall, denn das Shelly-Upgrade ist eben am Kommen, beziehungsweise wird langsam aber sicher ausgerollt und die meisten Leute tippen eben darauf, dass jetzt die Leute eben Cardano oder eben ADA kaufen, diese dann lagern und potenziell auch beim Proof of Stake eben entsprechend in die Pools hauen. Von daher kann es sehr gut sein, dass die Leute jetzt akquirieren und dann danach nochmal verkaufen werden. Falls du also ADA hast und nicht daran glaubst, sage ich mal, ist jetzt vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, deine Gewinne zu realisieren. Und auch VeChain konnte entsprechend performen. VeChain konnte 70% in den letzten 7 Tagen zunehmen. Die große Frage ist, wieso? Auch VeChain habe ich analysiert. Kannst du gerne als Coin-Analyse bzw. Livestream nachschauen. Da hatte ich eben auch diese Partnerschaften erwähnt. BMW, DB Schenker, also die Deutsche Bahntochter, PwC, die Renault-Gruppe, Walmart und auch DNV, die ja sehr investiert sind bei VeChain. Und das natürlich war zu erwarten, bis in diese Partnerschaften. Es kommen dann noch weitere Partnerschaften hinzu. Und was mich halt ein bisschen stört bei VeChain ist, dass nicht so richtig klar ist, ob das Unternehmen profitabel ist, ob der Token irgendwo profitabel ist und das halt wirklich rein auf den Partnerschaften aufgebaut wird. Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass diese Partnerschaften dann effektiv fruchten, beziehungsweise wenn von 10 Partnerschaften nur eine sehr gut fruchtet, dann ist das schon ein riesen Deal-Winner, weil eben auch diese Rückverfolgung der gesamten Wertschöpfungskette, das ist ein Riesenthema. Und das ist so ein bisschen das Hauptgebiet von VeChain und das ist natürlich ein Markt, der 300 Milliarden US-Dollar groß ist. Und das wäre natürlich eine Riesenchance für VeChain, da sich zu etablieren und da die Nummer 1 Krypto zu sein. Und rein konkurrenztechnisch sieht es nicht so schlecht aus. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz noch eine Art Konkurrent, die heißt Modum. Die machen das aber hauptsächlich mit Pharmaprodukten, also mit Medikamenten etc. Die tracken vor allem die Daten darum. Und bei der Rückverfolgung von den Produkten von VeChain geht es wirklich so ein bisschen um die Historie, beziehungsweise woher dieses Produkt kommt und wie es gelagert wurde. Bei den Medikamenten spielen natürlich viel mehr Faktoren eine wichtige Rolle, eben ob die Sonne drauf geschienen hat, wie warm es war, die Luftfeuchtigkeit etc., um auch die Qualität des Produktes natürlich zu gewährleisten. Und am Schluss sprechen wir noch über den IOTA-Chef David Sonstebo. Er sagt nämlich, dass Bitcoin und Ethereum nicht wirklich dezentralisiert seien. Er bringt das Hauptargument mit den Pools und sagt, dass etwa 5 bis 6 Mining-Pools die Bitcoin-Transaktion mehr oder weniger kontrollieren. Und gleichzeitig sagt er halt, dass Proof of Work eigentlich eine spannendes, eine in Theorie sehr spannend ist und auch so ein bisschen der erste Test war. Das heißt, Proof of Work war die Idee, dass die Idee von Blockchain effektiv funktionieren kann, eine Art Prototyp. Und der Tangle, das an was IOTA jetzt arbeitet, also nicht eine Blockchain, aber eben eine Distributed Ledger Technologie, der Tangle sei dann das effektive Produkt, kann skalieren, ist dezentral etc. Ist natürlich spannend, weil IOTA meiner Meinung nach Stand heute noch nicht dezentral ist, sondern eben genau auf dem Weg ist, noch dezentraler zu werden. Und das macht das Ganze natürlich spannend, muss natürlich auch ein bisschen Publicity jetzt für IOTA haben, weil IOTA jetzt eben in diese 2.0-Phase geht und da eben diese Dezentralisierung getestet wird. Ich glaube, IOTA ist ein spannendes Projekt. Ich glaube, die Dezentralisierung ist noch nicht gegeben, denke aber, dass IOTA da auf bestem Wege ist und wenn das Ganze dann entsprechend skalieren kann, sollte dem Projekt natürlich nichts im Wege stehen. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast. Ganz wichtig, meldet euch beim Newsletter an, denn dort kriegt ihr weitere Informationen und Details zur Analyse, die ich morgen Abend natürlich auch machen werde, sowie andere Themen. Ich wünsche euch einen guten Tag und bis dann.